Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Stadt Zürich hat keinen Parkplatz verschwinden lassen. Ein Bericht aus dem Gemeinderat liefert neue Zündstoff in diesem Streit. Heizpilze werden verboten, aber nur im Winter. Der Zürcher Kantonsrat hat sich für einen Kompromiss entschieden. 75 Millionen Franken für eine neue S-Bahn. Der Kanton Schaffhausen investiert kräftig in öffentlichen Verkehr. Und die Wahrheit liegt im Unterbewussten. Vor 50 Jahren ist der weltberühmte Psychiater C.G. Jung gestorben. Wir fragen, wie aktuell er heute noch ist. Das Wetter morgen, viel Sonne bei 25 Grad, gegen den Abend gibt es Gewitter. Am Mikrofon ist Vera de Rogisch. Seit langem kehren die Stadt Zürich und das Gewerbe um Parkplatz. Das Gewerbe wirft der Stadt vor, sie hätte in der Innenstadt Parkplätze aufgehoben, ohne die zu ersetzen. Die Stadt weist den Vorwurf zurück. Mit dem Parkplatzstreit hat sich auch die Geschäftsprüfungskommission vom Gemeinderat befasst und sie ist zum Schluss gekommen, die Stadt hat recht. Der Streit ist wegen dem aber noch lange nicht vorbei. Peter Fritsche.
Anderthalb Jahre lang hat sich die GPK jetzt mit dieser Parkplatzfrage umgeschlagen. Sie ist dabei nicht rausgegangen, gehen Parkplätze zählen, hat aber ganzen Haufen Statistiken und Pläne gewälzt und Gespräche geführt. Die wichtigste Erkenntnis vom GPK-Bericht entkräftet auch den happigsten Vorwurf der Ladenbesitzer. Die GPK stellt nämlich fest, die Stadt habe korrekt gerechnet bei den öffentlichen Parkplatz und der sogenannte historische Parkplatzkompromiss aus dem Jahr 1990 nicht verletzt. Der Kompromiss schreibt vor, dass die Stadt jeden Parkplatz, den sie im Zentrum streicht, an einem anderen Ort, z.B. in einem Parkhaus, ersetzt. Die zuständige Stadträtin Ruth Genner von den Grünen freut sich über das Resultat von dem GPK-Bericht.
GPK bescheinigt im Tiefbauamt, dass der historische Kompromiss korrekt und nachvollziehbar umgesetzt wird. Und das ist für mich eine gute Botschaft.
Aber woher kommt dann jetzt der grosse Unterschied beim Zählen? Das Gewerbe kommt doch auf immerhin 1000 Parkplätze weniger in seiner Rechnung als die Stadt. Das liegt daran, dass die Ladenbesitzer anders zählt haben als die Stadt, sagt GPK. Zum Beispiel bei den Baustellen. Die Parkplätze, die wegen einer Baustelle vorübergehend wegkommen, müssen gemäss Kompromiss nicht zwingend ersetzt werden. Für das Gewerbe hingegen ist klar, diese Plätze fehlen am Schluss in der Gesamtrechnung. Trotzdem sie der Stadt grundsätzlich recht gibt, wird die GPK das Parlament nochmal grundsätzlich über die Baustellenfrage diskutiert. Die GPK ist nämlich in dem Punkt der Meinung, dass das Thema im Sinn vom Gewerbes geregelt werden sollte. Also, dass diese Parkplätze müssen ersetzt werden. Über diese und weitere Vorschläge von der GPK diskutiert das Parlament schon am nächsten Mittwoch. Schon jetzt ist klar, dass diese Diskussion einmal mehr wird in einen allgemeinen Parkplatzstreit ausarten, wo die Bürgerlichen für mehr Parkplätze in der Innenstadt sind und die Grünen am liebsten alles autofrei wettet. Sicher am Mittwoch auf der Zuschauertribüne dabei ist der Alfons Müller von der IG Pelikan. Das ist die Ladenbesitzervereinigung, die die ganze Parkplatzdiskussion wieder neu entfacht hat.
Also wir sind natürlich gespannt, wie der Gemeinderat wird entscheiden im Mittwoch und dann werden wir weiter aktiv bleiben.
Die IG Pelikan hat nämlich an ihrer Meinung fest, die Stadt zähle falsch. Es fehlen 1000 Parkplätze.
Bei den Wirten sind sie beliebt, bei Umweltschützer verhasst. Die Heizpilze. Die Restaurants wollen mit ihren Gästen von außen verwöhnen, für die Gegner sind sinnlose Energieschleudern. Heute hat der Zürcher Kantonsrat geregelt, wann Beizen solche Heizpilze aufstellen dürfen. Im Winter gar nicht mehr, dafür vom Frühling bis im Herbst. Oliver Futter.
Ganz verbieten, immer erlauben oder etwas zwischendurch. Um diese drei Vorschläge hat sich die Heizpilzdebatte im Zürcher Kantonsrat gerührt. Verbieten haben die Grünen und linken Parteien verlangt. Der grüne Ralf Margreiter hat die Forderung mit einem Vergleich begründet.
Diesen Pilz muss eingeheizt werden. Die Heizleistung ist relativ groß. Sie könnten mehr oder weniger ein Auto mit laufendem Motor neben diese Restaurants stellen und sie hätten etwa den gleichen energetischen Blödsinn veranstaltet wie mit einer Heizpilzkaskade.
Ganz eine andere Haltung hat Claudio Zanetti von der SVP vertreten. Heizpilz nicht verbieten, sondern immer erlauben.
Die Art und Weise, wie ein Wirt es seinen Gästen angenehm und gemütlich machen will, das geht den Staat nun wirklich nichts an. Erst recht nicht, wenn der gleiche Staat die Leute vor die Türe treibt, wenn sie eine Zigarette rauchen wollen.
Das war das Dilemma der Zürcher Regierung. Die Raucher müssen ja wegen gesetzlichen Rauchverbot zwungenermassen in die Kälte rausstehen. Darum hat der Regierungsrat für die Raucher wenigstens noch ein Heizpilz pro Restaurant erlauben. Auch wenn die Öfen, die viel Strom und Gas fressen, nicht recht mit den Energiesparzielen des Kantons zusammenpassen. Eine Mehrheit im Kantonsrat hat aber nichts anfangen mit Heizpilz ganz verbieten, ganz erlauben oder nur ein Heizpilz pro Beiz. Sie hat einem Kompromiss zugestimmt. Im Winter darf man von aussen nur mit erneuerbarer Energie heizen, also kein Heizpilz aufstellen, wo Strom und Gas braucht. Im Sommerhalbjahr können Beize dafür so viel Heizpilz zum Boden ausschiessen lassen, wie sie wollen. Die Pilze dürfen einfach nicht mehr als 8 kW Leistung haben. Diese Lösung kommt für die Freisinnige Gabriela Winkler der Wirt entgegen und lange dazu zum einen lauen Sommerabend künstlich verlängern.
Wenn hier versucht wird, des Abends bei untergehender Sonne Restwärme noch ein wenig zu ergänzen, Touristen und die Leute, die sich noch ein Abendessen gönnen auf einer Terrasse, etwas Wärme zukommen zu lassen, dann ist das in der Güterabwägung ganz sicherlich ein gangbarer Weg.
Im Sommer gibt es im Kanton Zürich also kleine Heizpilze für alle. Im Winter müssen die Raucher vor dem Restaurant frieren oder auf ein Heizpilz mit erneuerbarer Energie hoffen. So hat es der Zürcher Kantonsrat heute festgelegt. Definitiv absegnen tut er diese und andere Änderungen im Zürcher Energiegesetz noch vor der Sommerferien.
In dieser Kantonsratsdebatte da sind nicht nur Heizpilze aus dem Boden rausgeschossen. Die Debatte hat auch sonst ein paar rhetorische Blüten getrieben. Oliver Futter mit dem Ratssplitter.
Wie sagt man einer Ratskollegin, die in den Debatten auf der Gegenseite sitzt, dass man zwar ihre Meinung falsch findet, sie selber aber durchaus sympathisch? Ganz einfach.
Ich liebe dich, Gabriela Winkler.
Ein überparteiliches Liebesbekenntnis aus heiterem Himmel, abgeschossen von der SP-Kantonsrätin Sabine Ziegler, mitten im Staccato von einem Sachargument.
Wir haben ein Schreckensszenario, oder kleiner Schrecken ist es halt. Ich liebe dich, Gabriela Winkler. Also nur ein kleiner Schreck, aber das
auch. Die freisinnige Energiefachfrau Gabriela Winkler ist nur kurz zusammengezuckt, hat dann die Augen vertrüllt und grinset. Schliesslich ist die SP-Kantonsrätin Sabine Ziegler ja bekannt als feurige Rednerin, die ihre Redeschwall auch gerne mal ein Müsterli aus dem Privatleben einbaut.
Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, letzten Winter habe ich Blue Jeans gekauft.
Damit sie auch ohne Heizpilz warm hat. Und überhaupt, wer zum Rauchen ein Heizpilz braucht, der ist...
Ich bin kein Weichei.
Der Robert Brunner von den Grünen besteht darauf, dass er trotz im Markenzeichen, einem wulligen Eierwärmer auf dem Kopf, eben kein Weichei ist. Er braucht also kein Heizpilz, auch zum Rauchen nicht. Der Claudio Zanetti von der SVP vermutet allerdings, dass gewisse Politiker härter tönt, als sie eigentlich sind.
Wer als Politiker sagt, dass er gerne kalt duscht, lügt auch in anderen Dingen.
Warmduscher und Weicheier. Die Debatten über Heizpilz hat den Zürcher Kantonsrat offenbar das Hirn aufgeheizt und das Herz gewärmt. Eben.
Ich liebe dich, Gabriela Winkler.
Liebeserklärungen im Zürcher Kantonsrat. Der Oliver Futter hat zusammengetragen, was heute in der Debatte auch noch so gesagt worden ist. Der Kanton Schaffhausen investiert kräftig in seinen öffentlichen Verkehr. Das Parlament hat ja gesagt, zum Rahmenkredit von 75 Millionen Franken für eine neue S-Bahn, wobei sich auch der Bund und die Gemeinden mit namhaften Beträgen beteiligen. Der Baudirektor Reto Dubach.
Ja, es ist ein wichtiger Schritt, dass die S-Bahn errichtet werden kann. Wir sind noch nicht im Ziel, es braucht noch eine positive Volksabstimmung. Aber wenn wir die S-Bahn in Schaffhausen realisieren können, dann haben wir eine wesentliche Verbesserung für unser Verkehrsnetz und attraktive Verkehrsverbindungen braucht es für eine attraktive Region. Und von dort her gesehen kann der Entscheid heute Morgen nicht genug hoch eingestuft werden.
Das Geld wird unter anderem gebraucht, um die Bahnstrecke zwischen Schaffhausen und dem deutschen Erzingen im Klettgau elektrisch zu machen. Auf dieser Strecke fahren bis jetzt Diesellokomotiven. Auf der West-Ost-Achse von Neukirch über Schaffhausen bis Thaingen soll die erste S-Bahn schon ab Dezember 2012 fahren. Der Schaffhauser Kantonsrat möchte mehr Strom aus Wasserkraft gewinnen. Er hat einen entsprechenden Vorstoss an die Regierung überwiesen. Der Vorstoss verlangt in erster Linie, dass der Rhein höher gestellt wird als bis jetzt. Die Kraftwerke Schaffhausen könnten so bis zu 2000 Haushalte mehr mit Strom versorgen. Aus Sicht der Regierung zielt der Vorstoss in die richtige Richtung. Die Schaffhauser Regierung will ja möglichst rasch aus der Atomenergie aussteigen. Die Jungfräsinnigen vom Kanton Schaffhausen wollen Steuern senken. Sie lancieren in diesen Tagen ihre Initiative. Konkret verlangen sie, dass der Kanton innerhalb von 5 Jahren die Steuern um 10 Prozentpunkte runtertut. Der Jungfräsinnig Benny Schilling.
Wenn man das Finanzen vom Kanton im Moment anschaut, dann ist es einfach so, dass wir in den letzten 10 Jahren ein massives Ausgabenwachstum hatten. Viel mehr wie all unsere Nachbarkantone. Und jetzt braucht es einfach mal wieder einen klaren Sparauftrag an die Regierung. Und das ist das beste Mittel dazu ist eine Steuersenkung, weil dadurch hat die Exekutive weniger Mittel zur Verfügung und ist automatisch gezwungen, zum weniger auszugeben.
Sparpotenzial sehen die Jungfräsinnigen unter anderem bei der Pädagogischen Hochschule und beim Staatspersonal. Das letzte Jahr haben die Jungfräsinnigen auch in der Stadt Schaffhausen eine Steuersenkung verlangt, sind mit deren Initiative bei der Volksabstimmung aber gescheitert. Die Stadt Zürich darf Preise für Taxifahrten nicht genau vorschreiben, sie darf nur einen Höchsttarif festlegen. So steht es in einem Urteil, das Bundesgericht am letzten Freitag veröffentlicht hat. Heute hat jetzt auch die Stadt zu dem Taxi-Urteil Stellung genommen. Sie nehmen es zur Kenntnis, hat mir der Sprecher vom Polizeidepartement, der Reto Casanova, gesagt.
Also wir haben uns ein anderes Urteil erhofft, aber wir nehmen das so zur Kenntnis. Wir können auch mit dem leben, selbstverständlich. Es ist ganz klar marktorientierte Beurteilung vom Bundesgericht. Das heisst für uns natürlich auch, dass wenn jetzt wieder die Forderung kommt, zum Beispiel, dass man Taxilizenzen verkürzt oder verringert in der Stadt Zürich, dass wir da kaum gestützt würden vom Bundesgericht, wenn man so etwas vorhätten.
Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
Wir müssen jetzt überprüfen, wie das weitere Vorgehen muss funktionieren, ob das ganze Thema zurück an den Gemeinderat muss oder ob der Stadtrat jetzt selber da etwas entscheiden kann. Das müssen jetzt die Rechtsgelehrten müssen jetzt das überprüfen.
Hat denn das Urteil gar keine Konsequenzen jetzt kurzfristig?
Kurzfristig nein. Also, das heisst, man kann niemand mehr verzeigen, der zu tiefe Tarife verlangt. Das ist die einzige kurzfristig. Und ob es das dann wirklich gäbe, das können wir jetzt noch nicht abschätzen.
Es gibt noch keinen Höchsttarif, wie das ja das Bundesgericht empfohlen hat. Das heisst, im Moment sind eigentlich Taxipreise frei in der Stadt Zürich.
Das sieht im Moment so aus, wobei ich gehe eigentlich davon aus, dass sich kurzfristig nicht kaum etwas wird ändern an der jetzigen Tarifstruktur. Aber im Moment ist es, meines Wissens, wirklich ganz frei, ja.
Wie lange denken Sie, geht die Frist, die Übergangsfrist, bis wieder genauere Regeln da sind?
Das ist wieder schwierig zu beurteilen. Es geht schneller, wenn es der Stadtrat in eigener Kompetenz machen kann. Und es geht länger, wenn es nochmal zurück an den Gemeinderat muss. Das kann man im Moment nicht abschätzen, wie lange das gehen kann.
Der Reto Casanova, Sprecher vom Stadtzürcher Polizeidepartement. Im Zürcher Wieland sind diese Woche spezielle Postautos unterwegs. Sie haben einen Anhänger dran, einen sogenannten Buszug, der Platz hat für bis zu 200 Personen. Die Buszüge fahren von morgen bis am Donnerstag auf 3 Linien im Raum Rafts-Henkert-Winterthur. Postauto Schweiz wollen so herausfinden, ob es sich lohnt, um solche Fahrzeuge anzuschaffen. Der Vorteil von diesem Bustyp mit Anhänger ist, dass man den Anhänger außerhalb der Stosszeiten abkoppeln kann, heisst es in einer Mitteilung. In Dübendorf ist heute Nachmittag ein TÜV-Fahrer gestorben. Er ist von Gockhausen durchgekommen und in einer Kurve auf die andere Strassenseite geraten. Dort ist er mit einem Auto zusammengestoßen, wo korrekt entgegengekommen ist. Der TÜV-Fahrer ist noch auf der Unfallstelle gestorben. Der Autofahrerin ist nichts passiert. Die Gockhauser Strasse war laut Kantonspolizei mehrere Stunden gesperrt gewesen. Disco und Nachtclub zu Winterthur sind sicher. Zu dem Schluss kommt die Feuerpolizei. Sie hat im letzten Monat 17 so Lokale kontrolliert. Unangemeldet. Bei den Kontrollen hat die Feuerpolizei vor allem auf den Fluchtweg geachtet und darauf, dass nicht zu viele Leute im Lokal sind. Ein paar kleinere Mängel hätten schnell behoben werden können. Im Kanton Zürich wird gebaut und gebaut und gebaut. Jede Sekunde werden 1,8 Quadratmeter Land zubetoniert. Das ist fast doppelt so viel wie im Rest der Schweiz. Fanny Kerstein.
Der Kanton Zürich boomt. In den letzten 25 Jahren sind immer mehr Leute in den Kanton Zürich gezügelt. Leute, die Wohnungen müssen haben, Schulen, Arbeitsplätze etc. Für das braucht es viel Land. Vor allem Land, das früher gebaut wurde. Als Folge davon gibt es im Kanton Zürich darum immer weniger Wiesen, die noch Kühe grasen oder Obstbäume stehen. Über ein Fünftel vom Kanton ist schon überbaut, Tendenz steigend. Das sagt das Statistische Amt vom Kanton Zürich. Der Kanton Zürich zählt damit zu einem der am dichtest besiedelten Gebiete in der Schweiz. Enger ist es nur noch zu Basel-Stadt und zu Genf. Die Zürcher Raumplanung will auch verhindern, dass es noch immer enger wird. Eine schwierige Aufgabe. Zum einen, weil Zürich halt einfach ein Magnet ist, wo alle herren wollen. Zum anderen, weil Gemeinden, wenn es geht, nicht weniger bauen wollen, sondern eher mehr. Eine mögliche Lösung zum Platz sparen wäre ein Wolkenkratzer. Eine Idee, die aber umstritten ist. Zürich ist dann gleich nicht New York. Sei es wie es will, etwas müssen sich die Raumplaner einfallen lassen. Statistiker haben nämlich ausgerechnet, wird im gleichen Stil weitergebaut, ist, abgesehen von den geschützten Wäldern und den Gewässern, Zürich in 300 Jahren eine Betonwüste.
Jahre ist es her, dass der weltberühmte Zürcher Psychiater C.G. Jung zu Küsnacht gestorben ist. Zu seinen Ehren veranstaltet das C.G. Jung-Institut heute einen Gedenktag. Im Kunsthaus gibt es noch bis in Abend Vorträge und Diskussionen. Nico Marti hat mit dem langjährigen Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Burghölzli mit dem Daniel Hell geredet. Und zwar über die Frage, was der C.G. Jung denn heute, 50 Jahre nach seinem Tod, noch für eine Bedeutung hat.
Der C.G. Jung ist eindeutig der berühmteste, der wichtigste Psychiater von Zürich, von der Schweiz. Ist er das zu Recht für Sie, Daniel Hell?
Ja, er ist sicher der berühmteste Schweizer Psychiater aller Zeiten. Ich glaube, er hat das verdient mit seinen Leistungen. Ob andere nicht auch grosse Leistungen verbracht haben, aber vielleicht eher im kleinen Kämmerli, das sei dahingestellt. Aber er hat Psychotherapieentwicklung maßgeblich beeinflusst. Er hat Psychotherapie auf eine Art vertieft, hin ins kulturelle Unbewusste inne. Und das ist schon eine markante Leistung, die man so stehen lassen darf. Und was schon verständlich macht, dass sein Name auch 50 Jahre nach seinem Tod eben noch bekannt ist.
Jetzt 50 Jahre nach seinem Tod, was hat denn der C.G. Jung heute für Psychotherapie noch für eine Bedeutung?
Zum einen hat er eine Charakteristik von der Persönlichkeit geschaffen, die heute noch auch in der Persönlichkeitspsychologie eine Stellung und einen Wert hat. Das ist der Begriff von der Extraversion und von der Introversion, also Menschen, die eher nach aussen gerichtet sind, Menschen, die eher quasi nach innen gerichtet sind, wie wahrscheinlich ein Stück weit der Jung selber. Das ist aufgenommen worden in der Psychologie, das spielt nach wie vor eine Rolle. Für Psychotherapie aber wichtiger ist der Ansatz vom C.G. Jung, eben Gegensätze nicht einfach auszuschliessen, Konflikt nicht einfach so zu lösen, dass es ein Entweder-Oder gibt, sondern dass er versucht hat, in seinem Denken integrativ zu sein, komplementär zu sein und die Gegensätze eigentlich immer zu würdigen und versuchen, in ein Ganzes dann zusammenzufassen.
Jetzt Sie selber, Daniel Hell, haben ja auch als Psychiater gearbeitet, arbeiten immer noch. Was haben Sie denn können brauchen vom C.G. Jung?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mehr gebraucht, als ich mir bewusst bin. Ich habe sicher gebraucht, den Begriff zum Beispiel vom Archetyp. Also, dass es manchmal in den Träumen oder auch in meiner Lebensweise manchmal etwas so Tiefes gibt, dass es wie ganz tief allgemeinmenschlich ist, also mehr als biografisch ist. Ich habe sicher von ihm sehr profitiert, was er über den Schatten vom Menschen gesagt hat, dass jeder Mensch seine Schattenseite hat, dass er das Dunkle verdrängt. Übrigens nicht nur das, was man quasi biografisch verdrängt, wie der Freud gemeint hat, sondern dass es auch quasi eine Schattenseite gibt, jetzt über im kulturellen Unbewussten. Und dass es entscheidend ist, den Schatten zu erkennen, denn wenn man ihn nicht erkennt, die Schattenseite, wenn man einfach verdrängt, dass es dann eben Handlungsweisen gibt, die den Menschen selber schädigen, aber auch für andere Menschen sehr schädlich können sein.
Können Sie vielleicht ein Beispiel machen, ein konkretes Beispiel?
Ich bleibe mal bei dem Schattenbegriff, den er gewählt hat. Also der eigene Schatten, den man hat. Ein Mensch kann zum Beispiel sehr kopflastig sein. Und kann versuchen, alle Probleme rational über den Kopf zu lösen. Und dann kann quasi die andere Seite, die er ja hat, die Gefühlsseite, die Intuition, das Empfinden, die andere Seite könnte dann quasi wirklich verdrängt sein. Da kann einem eben der C.G. Jung schon lehren, dass es immer wichtig ist, quasi als Gegenteil zu sehen. Nicht nur die Stärken zu sehen, eben vielleicht jetzt bei einem Menschen das Kopflastige, das Rationale, das Intellektuelle, sondern sich auch bewusst sein, dass man ganz eine andere Seite hat, eine gefühlsmäßige Seite. Und dass man eben die gefühlsmäßige Seite oder die intuitive, empfindsame Seite eben auch wahrnimmt und vielleicht auch pflegt, soweit das möglich ist.
Sie tönen jetzt ziemlich begeistert, was der Carl Gustav Jung der Psychoanalyse gebracht hat. Es gibt so die glühenden Verehrer, es gibt aber auch ganz heftige Kritiker. Sie sind nicht unbedingt ein Jungianer. Was ist denn das Zwiespältige an dem C.G. Jung?
Ja, das Zwiespältige liegt sicher darin, dass er quasi eben sehr grosse Gegensätze versucht hat zu vereinen. Also er hat zum Beispiel quasi gesagt, Gut und Böse, das ist nur komplementär, oder? Das ergänzt sich. Das ist natürlich nicht unumstritten geblieben. Er hat auch persönlich Handlungen gemacht, die ich jetzt würde sagen, gehört zum Schatten vom Jungen, oder? Also er hat sich zum Beispiel am Anfang als Anhänger vom Nationalsozialismus gezeigt. Er hat sich auch gegen gewisse Patientinnen, die er hatte, Sabine Spielrein zum Beispiel, nicht immer nur vornehm verhalten. Ich glaube, dass so vielleicht auch das persönliche Extreme oder eben die persönliche Schattenseite vom Jung vielen Menschen ein bisschen schwer gemacht hat, sich Jung anzunähern. Ich persönlich vertrete natürlich jetzt auf Ihre Frage hin, was hat der Jung gebracht, oder? Der Jung, weil er tatsächlich etwas gebracht hat. Aber ich bin in dem Sinn auch komplementär, dass ich finde, es braucht der Jung, es braucht der Freud. Es braucht auch andere Psychotherapeuten, es braucht Verhaltenstherapie. Also auch ich würde jetzt durchaus eben suchen, danach, welchen Weg, welchen Ansatz ist bei welchem Mensch der richtige.
Jetzt ist der C.G. Jung eben 50 Jahre tot. 50 Jahre sind in der Medizin eigentlich eine halbe Ewigkeit oder eine ganze Ewigkeit. Hat es unterdessen nichts Neues gegeben? Also wieso ist der C.G. Jung immer noch so wichtig?
Doch, das ist auch in der Psychotherapie eine halbe Ewigkeit. Da hat es extrem viele Strömungen gegeben, extrem Interessantes gegeben. Denken an die Verhaltenstherapie, an die interpersonelle, also zwischenmenschliche Therapieformen, Familientherapie etc. Der Jung ist in der heutigen Zeit inspirierend und anregend, weil er versucht hat, Gegensätze zu vereinheitlichen. Und er hat nicht das eine oder das andere ausgespielt, sondern hat versucht, das, soweit es geht, zusammenzubringen. Und das entspricht dann auch seinem Selbstbegriff. Also man wird quasi zum Selbst, das ist ein illusionäres Ziel, da ist man immer auf dem Weg. Aber man wird gleichsam zum Selbst, zu einer Identität, wenn man eben auch versuchen kann, das in einem selber gegensätzlich Angelegte zu integrieren. Und das ist heute besonders wichtig in unserer postmodernen Welt, wo ja alles ein bisschen auseinanderfliegt, wo alles ein bisschen stückchenweise ist, sehr viel, sehr global, aber letztlich Menschen ja immer wieder anhaltend, immer wieder um die Identität ringen. Doch hat der Jung und mit seinen Erfahrungen mit seinen Studien und auch mit seiner Schule, der analytischen Psychologie, etwas beitragen.
Der C.G. Jung und seine Theorien, sie sind auch heute noch aktuell. Das ist der Daniel Hell, langjähriger Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Burghölzli. Die Frage gestellt hat Nicole Morti. Das sind die Wetteraussichten mit Sabine Balmer von SF Meteo.
Der heutige Abend bleibt an den meisten nur trocken und freundlich. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 12 Grad zurück. Morgen Dienstag scheint dann bis in Nachmittag die Sonne. Dann ziehen langsam Wolken auf. Es bleibt aber sehr wahrscheinlich noch bis am Abend überall trocken. Die Temperaturen steigen dann morgen Nachmittag zwischen Schaffhausen, Winterthur und dem Zürichsee bis auf 25 Grad an. In der Nacht auf den Mittwoch fängt es an regnen. Auch am Mittwoch selber bleibt es noch trüb und häufig nass und es kühlt auf etwa 18 Grad ab.
Zum Schluss der Sendung nochmal das Wichtigste vom Tag. Der Zürcher Kantonsrat hat zum umstrittenen Thema Heizpilz einen Kompromiss beschlossen. Im Winter werden solche Wärmestrahler vor Restaurants verboten, an kühlen Abenden im Sommer sollen sie erlaubt sein. Anträge, um die Heizpilze ganz verbieten oder das ganze Jahr durch erlauben, sind gescheitert. Die Zahl der Parkplätze in der Stadt Zürich hat sich nicht verkleinert. Die Vorwürfe von Geschäftsleuten in der Innenstadt lassen sich nicht bestätigen. Zu dem Schluss kommt eine Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommission vom Gemeinderat. Die GPK bestätigt aber, dass die Stadt und Geschäftsleute unterschiedlich zählen und sie empfiehlt der Stadt, dass sie Parkplätze ersetzen sollen, die wegen einer Baustelle vorübergehend verschwinden müssen. Der Kanton Schaffhausen investiert kräftig in seinen öffentlichen Verkehr. Das Parlament hat ja gesagt zu einem Rahmenkredit von 75 Millionen Franken für eine neue S-Bahn, wobei sich auch der Bund und die Gemeinden mit namhaften Beträgen beteiligen. Auf der West-Ost-Achse von Neukirch über Schaffhausen bis Thayngen soll die erste S-Bahn schon ab Dezember 2012 fahren. Das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen am Montag. Verantwortlich für die Sendung war der Roger Steinemann. Ich bin Vero Derogisch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.